Wollen wir zuerst starten mit den mit
Fangen
dem Research?
Wir mit den Research-Sachen okay. an, genau. Aber mit welchen? Wir haben ja mehrere. Also ich habe nachgeschaut bezüglich U-Boote.
Ich habe auch bezüglich U-Boote recherchiert.
Okay, was hast du herausgefunden?
Pass auf, jetzt kommt. Es gibt, also okay, ich habe mal erstmal habe ich mich gefragt, wie sinken die und wie tauchen die wieder auf?
Ja, voll.
Und dann habe ich gelernt durch eine AI-Ressource. Ich habe ein bisschen, ich wollte ein bisschen beschleunigen den Research. Es gibt sowas wie Ballasttanks. Ja, pass auf. Und die können entweder mit Luft gefüllt, nee, sorry, mit Wasser gefüllt oder wieder mit Luft gefüllt werden und so sinken und steigen die auf im Wasser.
Ich glaube, wir haben einfach genau das Gleiche gemacht.
Wir haben denselben Prompt eingegeben.
Ich habe erst mal nachgeschaut bei einer intelligenten Suchmaschine.
Okay, okay.
Und bin auf das gleiche Ergebnis gekommen, dass man das mit Wasser füllt, um unterzutauchen und mit Luft, um aufzutauchen.
Aber hast du auch nachgeschaut, wie sie Sauerstoff tanken generell?
Ja, also das, was ich herausgefunden habe, ist, dass sie eine, also das war urverwirrend, weil die haben verschiedene Techniken explained, wie du dort unten Sauerstoff generieren kannst,
ja, genau.
durch gewisse Filter
ja,
und dann auch durchs Wasser. Also
Elektrolyse von Wasser,
das hat mich
am meisten
ja,
fasziniert.
Voll. Also das fand ich auch irgendwie interessant, dass man aus Wasser dann Sauerstoff...
Weil es ist ja H2O eigentlich.
Ja, im Grunde. Und dann,
da
genau,
ist immer Sauerstoff
und in der Atemluft
dabei.
Ist ja auch H2.
Nee, in der Atemluft, die wir dir ausatmen, meinst du?
Ja, voll.
Die das ist wieder, auch. Das ist schlecht, das ist, also
ja,
CO2.
Das CO2, ja. Aber ist ja auch ein, ich glaube, da stand, dass auch eine Analyse von Wasser wieder zurückgegeben wird.
What the hell?
Von der ausgeatmeten Luft.
Okay, das
so.
Ist, so weit bin ich nicht gekommen. Ich bin dann einfach ausgestiegen. Ich so, Elektrolyse vom Wasser ist schon crazy genug, dass die das da unten machen können. Und dann halt normal, also easy Methode ist der Schnorchel, mit dem sie quasi Wasser an der Wasseroberfläche, Sauerstoff an der Wasseroberfläche wieder eintanken können. Und dann gibt es noch Vorratstanks, also Sauerstoffflaschen.
Ja, genau, aber das ist eher eine ältere Methode. Das,
ja, genau.
Das habe ich ja letztens vermutet.
Aber du bist ja richtig deep reingegangen in den Research. Wow.
Du auch.
Ja, nee, ich habe einfach eine Abfrage gemacht. Und
aber
dann
weißt
so.
Du was, mich erinnert das jetzt gerade an einen Film, vielleicht kennst du den, da geht es um einen Typen, der... allein auf einem Boot unterwegs ist. Und
heißt es das Boot, der Film?
Ach, ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Ich weiß es nicht mehr.
Ach,
aber die
du
ganze
meinst, das mit dem Tiger?
Was?
Nicht?
Nein. Nein,
Life
ich mein,
of Pi?
Nein, nein, ja, das kann sein.
Da ist ein Tiger auf dem Boot, glaube ich.
Ich. Also noch einmal, die Grundprämisse ist, die ganze Welt hat kein Land mehr und die Menschen müssen im Meer quasi leben. Es gibt nur noch Meerwasser. Also das ganze Land ist versunken. Und deshalb sind sie nur noch auf Booten und es gibt gewisse Inseln unter Anführungszeichen, aber das sind einfach stabilisierte Boote. Also es gibt nichts
so
Festes.
Gruppen, so Schiffsgruppen oder so? Oder,
nein,
oder
schon
so Floße?
So eine, ja, genau, so eine Art Floß.
Wow. Ich glaube, das ist sogar der Film.
Ja, ich glaube, es ist ein Floß. Ich glaube, er ist auf einem Floß.
Schau, ich habe den Film nicht mal gesehen. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ich weiß nur halt, dass ein Tiger
ich
vorkommt.
Ich so gar keine genauen Angaben machen kann.
Aber es reicht für mich. Ich habe den Film erkannt.
Zu meiner Verteidigung, ich habe ihn schon vor, weiß nicht, 15 Jahren
das
letzte
uralt.
Mal gesehen. Also ja, ist ein alter Film.
Ich glaube, der ist von einem Typen, der Ex Machina gemacht hat. Kennst du noch, der Alex Garland?
Boah, keine Ahnung.
Okay.
Aber worauf ich hinaus wollte,
ja.
Der Typ musste dann sein Urin durch eine Recyclingmaschine.
Die hat er am Floß gehabt?
Ja, genau, der hatte so eine Maschine am Floß, wo sie Wasser wieder rausgewonnen haben, damit er Trinkwasser hat, weil das Meerwasser so viel Salz hatte,
ja.
Und die dann austrocknen
18.
Und so.
Aber
ja.
Urin ist ja eoclean, oder? Das ist ja quasi nur Wasser plus ein bisschen was, was der Körper halt ausscheidet.
Ja, und deshalb solltest du es nicht trinken,
ja,
weil der Körper Dinge damit ausscheidet.
Ja.
Wobei.
Aber wenn ich es dann wieder rausfilter, sollte ja.
Ja, genau, das war ja die Idee
alles
von dem
toll
Film.
Sein.
Aber es gibt ja Urinkuren, hast du davon schon mal gehört?
Dass man den Eigenurin trinkt,
ja.
Ja. Aber ich traue mich das nicht machen. Ich wüsste doch gar nicht, ob ich das.
So, wer
rauche?
Kommt auf die Idee, dass das eine heilsame Wirkung hat, wenn der Körper doch irgendetwas ausscheiden will?
Naja, pass auf, wenn man sich zum Beispiel in der Wüste verläuft oder so und dann halt mal seinen Urin trinken muss und dann ist er vielleicht drauf gekommen, hat mir eigentlich ganz gut getan.
Hat
aber
alle Toxine nochmal doppelt rausgeschieden. So. Vielleicht haben die Toxine, die wir ausscheiden, auch die Wirkung, dass, wie bei Vitaminen, wenn du zu viele davon auf einmal aufnimmst, dann scheidet es einfach alles komplett raus. Also es schwemmt einfach durch.
Ist das nicht mit, wenn man dieses destillierte Wasser trinkt, dass das alles mitschwappt?
Boah, das weiß ich nicht.
Recherche fürs nächste Mal.
Ich weiß nur, dass man nicht destilliertes Wasser trinken soll, weil das nicht gut ist.
Also, ja, weil das halt gar keine Mineralstoffe enthält und deswegen die dann irgendwie mit aufnimmt oder so, wenn es durch den Körper geht.
Ja. Aber ist es nicht gefährlicher als das? Wäre es ja nur das, dann könnte man das ja eh problemlos trinken eigentlich.
Ja, man soll halt nicht zu viel davon trinken, glaube ich. Oder die ganze Zeit.
Ich weiß nicht, ich bin aufgewachsen in dem Glauben, dass das echt so wie Gift ist. So, trink ja kein
destilliertes Wasser. Ich glaube, es ist halt nicht gesund. Ich glaube, es wäre halt besser, einfach normales Wasser zu trinken. Aber ich habe noch einen Punkt zu den U-Booten.
Ist es wirklich gesund, normales Wasser zu trinken?
Recherchieren wir in unserer heutigen Zeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, unser Trinkwasser ist komplett verseucht.
Also ich finde das Wiener Wasser tatsächlich eins der besten Wasser.
Aber das ist ja kein Quellwasser. Das ist ja, das ist ja auch aufbereitet. Her, weißt du das? Naja, das ganze Abwasser wird ja dann urstark, also da gibt es wirklich so riesen Filteranlagen und da wird das wirklich bis auf den letzten...
Unser Wiener Leitungswasser ist gefiltertes Wasser?
Ja.
Ich dachte, es kommt aus irgendeinem Gebirge. Also in Graz kommt es vom Hochschwab.
Und aber alles?
Ja, ich glaube schon,
vielleicht
oder?
Ist das Trinkwasser aus den Quellen, aber das andere Duschwasser und so wird gefiltert.
Aber wir haben keine Ahnung, oder?
Nee, aber klingt nach einem guten
Topic. Es gibt schon
Topic.
Grundwasseraufbereitung auch, also das gibt's, vielleicht wird es gemischt, aber ich weiß nur, dass das in Graz
50-50, guter Cocktail.
Komplett untrinkbar ist. Also das,
in Graz?
Ja, das,
warum?
Ja, es schmeckt einfach, finde ich, überhaupt nicht gut. Vor allem Graz ist ja noch besser, aber am Land, in der Steiermark, ist es noch schlimmer. Also das schmeckt wirklich wie vergiftet.
Vielleicht sind das die Leitungen. Schau nicht in Leitungen. Schau dir nicht Videos an, wo so Bauarbeiter die Wasserleitungen tauschen. Das schaut aus wie eine Tropfsteinhöhle da drin. Das sind so riesige so braun-rote Kristalliten da drin. Ich glaube, das ist so Kupfer oder so.
Und man wundert sich dann, dass es überhaupt noch durchsichtig aus dem Wasserhahn rauskommt.
Das frage ich mich auch immer. Wenn du da nur reinschaust, das ist ja schon urdreckig.
Ja, voll.
Ja. Ich habe noch einen Punkt zu den U-Booten. Das hat mich am meisten fasziniert. Die Energieversorgung.
Okay.
Pass auf. Es gibt U-Boote, die haben einfach einen Atomreaktor in sich drinnen.
Ja, voll, das habe ich auch gelesen.
Die können dann ewig Energie produzieren damit. Die müssen gar nicht mehr auftauchen.
Das sind sogar die
Atom-U-Boote, oder?
Ja, die für Militärzwecke.
Genau,
und so,
weil die müssen ja unter Wasser bleiben, weil sonst könnte man die, weil die haben nukleare Sprengköpfe so an Bord. Und damit die anderen Länder quasi nicht lokalisieren können, wo dieses U-Boot zu welcher Zeit wo ist, tauchen die einfach nie mehr auf. Oder halt so einmal im alle fünf
die
Monate
also
oder so. Die haben einfach einen Atomreaktor drunter. Ja, da machen sie dieses Elektrolysezeug und haben einfach ewig Sauerstoff.
Ja,
schon faszinierend.
Ja, warst du schon mal in einem U-Boot?
Nee, ich traue mich
nicht. Hättest du Lust, mal in ein U-Boot zu steigen?
Irgendwie Flugzeug ist kein Problem, aber wenn es unter Wasser geht, bin ich raus.
Was? Okay,
ja.
Ich finde beides sehr, sehr unangenehm. Beides sind so abgekapselte Situationen, in denen man nicht flüchten kann, wenn man möchte.
Das hasse ich. Aber eigentlich ist es bei einem Zug auch so.
Ja, das stimmt. Also ich hatte auch Probleme. Ich bin sehr oft die Strecke von Graz nach Wien gefahren. Das sind 2,5 Stunden mit dem Railjet. Und es gab eine Zeit, da habe ich immer wieder so ganz nervöse Zustände bekommen, wo mein Bauch angefangen hat. Also Übelkeit, Schwindel, Kopfweh und so weiter. Und das war so ein schieches Gefühl, wenn du 2,5 Stunden gefangen bist quasi in so einem Zug und teilweise zwischen Semmering und Wiener Neustadt, da fahrst du halt auch relativ lang, ohne dass ein Zwischenhalt kommt. Und dann bist du da einfach drinnen und du denkst, du kannst nicht einfach aussteigen, du kannst nicht einfach Hilfe holen, da ist kein Arzt in der Nähe, außer es ist zufällig einer an Bord, aber du bist in einem Zug genauso gefangen. Also
Das mag ich generell nicht am Reisen. Deswegen mag ich gerne kurze Reisestrecken, weil sobald es irgendwie über ein paar Stunden geht, werde ich so hibbelig. So ich kann nicht so lange auch in einem Zugabteil sitzen, ich werde verrückt.
Aber das ist ja wieder was anderes, das ist ja Bewegungsdrang, oder nicht?
Ja, also ich habe nicht so mehr, ich habe nicht so die Angst, dass jetzt irgendwas passiert, sondern mehr dieses, aber auch ich fühle mich eingesperrt für den Moment. Ich kann jetzt nicht machen, was ich will.
Ja, das
was
stimmt.
Eh komplett verblödet ist.
Aber
dass
mit Fliegen hast du kein Problem, hast du gesagt.
Ja, aber kurze Strecken. So ein 2 Stunden.
Ja, aber ist das nicht schlimmer, 2 Stunden in einem Flugzeug gefangen zu sein, wie 2 Stunden in einem Zug?
Ich glaube, ich möchte sogar, ich mag das Flugzeug lieber.
Was?
Als der Zug. Ja, aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund gibt mir dieses Gefühl, so in der Luft zu sein.
Freiheit.
Ja. Gott. Ich weiß nicht, ob es frei ist, aber ich fühle mich dann immer so Jet Set Live und dann habe ich irgendwie so Bossa Nova also Bossa Nova Playlist an und dann fühle ich mich wie so ein Star, der gerade. Ich bekomme das gar nicht mit, dass ich fliege. Ich bin weg und ich bin da.
Okay, und Flugangst und so weiter spielen wieder gar nicht. Keine Rolle.
Für mich ist das.
So hast du dir schon mal so Videos angeschaut?
Von was?
Ein Freund von mir, Flugangst? Der ist, ja, ein Freund, nein, nicht Flugangst, von Flugzeugabstürzen. Also ach so, ein Freund von mir, der macht das regelmäßig aus irgendeinem Grund. Ich glaube, er hat eine Störung diesbezüglich, aber er schaut sich immer, bevor er in den Urlaub fliegt, so komplett Horrorvideos an.
Aber warum?
Von den letzten Minuten, bevor Flugzeuge abstürzen und was die Piloten noch
die Blackbox
zueinander sagen und so weiter. Ja, genau.
Warum?
Ich weiß es nicht, es beruhigt ihn irgendwie, aber ich war also, bist du irgendwie verrückt, das kannst du ja nicht machen, kurz vor dem Flug halt, das, dann hast du das ja ständig im Kopf irgendwo. Und das sind so heftige Aufnahmen teilweise, wo die komplett panisch noch alle Dinge versuchen, die sie...
Ja, und da gibt es ja eigentlich, das Ding ist ja bei Flugzeugen, es gibt einfach überhaupt keinen Überlebens, also da überlebt fast niemand
bei einem Flugzeugabsturz. Ja, genau, das ist ja das Beängstigende, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann ist meistens die gesamte Mannschaft kaputt, also kaputt, nicht mehr am Leben. Und
dann überlebt immer nur so einer. Ich schaue die, glaube ich, auch, aber halt nicht so, ich suche nicht nach denen, aber manchmal kommt es in meinen Feed rein und dann gibt es wie heißt dieser Floorplan, glaube ich, auf einem Flugzeug, wo man sieht, wer, wo, welcher Typ wo gesessen ist und sowas. Also man sieht die ganzen Sitzreihen und dann sind alle rot angestrichen, die gestorben sind, alle gelb angestrichen, die verletzt wurden und alle grün angestrichen, die überlebt haben.
Ja.
Und dann gibt es meistens immer nur so einen Grünen, der irgendwo an einer ganz komischen Stelle vom Flugzeug gesessen ist, wo man irgendwie...
Und das hast du dir nicht gemerkt, das ist voll relevant zu wissen, was ist die beste Stelle?
Ja, ich glaube, es war eher an diesem Notausgang oder sowas.
Okay, weil der dann als erstes rauskommt.
Der hat dann irgendwie als erstes die Tür öffnen können oder sowas.
Ich habe letztens auch so ein wildes Video gesehen, wo einer im Flugzeug gefilmt hat, der unabsichtlich diese Notfallsausgangstür aufgemacht
hat.
Im Flug. Und die mussten den Rest des Fluges mit dieser offenen Tür.
Ach, die fliegt dann einfach so raus, oder?
Ja, die fliegt einfach raus. Und dann ist sie weg. Also dann musst du halt dann mit diesem Wind und diesem ganzen Leben. Und alle anderen stellen sich so vor, du bist so der eine Idiot, der das unabsichtlich gemacht hat.
Aber ich finde, erstens finde ich das mal gut zu sehen, dass es nicht so wie in Filmen ist, dass dann plötzlich alle rausgerissen werden oder sowas wie in einem Vakuum. Das gibt es ja manchmal in so Actionfilmen, einfach so, irgendein Loch kommt ins Flugzeug und plötzlich saugt es
alle raus. Ich meine, die waren halt angeschnallt. Also,
aber es ist, glaube ich, nicht so turbulent, wie man sich's vorstellt.
Es hat schon echt turbulent ausgeschaut. Okay.
Also, aber auch cool, eigentlich mal so raussehen zu können im Flug.
Ich weiß nicht, ob die das so cool fanden. Das war so ein, so, ich weiß, also wenn mir das passieren würde, ich glaube, ich würde nie mehr in meinem Leben einen Fuß in ein Flugzeug setzen.
Ich finde es erschreckender, dass er das alleine öffnen konnte.
Ja, eh.
Oder also unabsichtlich.
Die genauen Tatbestände weiß ich jetzt nicht, wie das
passiert. Okay, aber er gibt von sich aus an, dass er das unabsichtlich...
Nein, jemand anders hat das gefilmt einfach und gesagt.
Wie er das aufmacht.
Nein, es war schon offen und der hat dann nur erklärt, also er hat die Situation, in der sie gerade sind, erklärt und dazu irgendwie gemeint, ja, das, so müssen wir jetzt den Rest, die restlichen 3 Stunden fliegen, weil irgendwer zu dumm war und das halt aufgemacht hat.
Ja, aber okay, dann würde ich, glaube ich, auch ein bisschen Flugangst haben. Und ich fliege auch, ich schaue.
Wenn du Turbulenzen erlebst, kriegst du
das nicht. Ist mir irgendwie egal. Aus irgendeinem Grund habe ich da keine Angst, wenn es mal so, ja, guten Tag, wir sind jetzt in einem Gewittersturm und ich so, ja, go. Und dann rüttelt es halt ein bisschen. Ne? Und?
Ich weiß nicht, bei mir, bei einem Flug nach Japan kam schon so eine Ansage, ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollten Sie nur daran erinnern, unter Ihrem Sitz ist eine Sicherheitsweste und schauen Sie sich bitte noch einmal diese ganzen Instructions durch, die man am Anfang bekommt, aber wo man nie zuhört.
Ja, komm, man kann
nicht. Ich fand das schon so ein bisschen dann, wenn die Stewardessen anfangen, sich hinzusetzen, dann wird's ernst.
Ja, oder wenn sie dann so plötzlich, wenn sie gerade sowas austeilen und dann sich verziehen damit, und so, okay. Ja, dann, es wird mir mulmig,
okay.
Aber ich habe nie Angst.
Ja.
Ich so, der Pilot schafft das schon.
Okay.
Die machen das ja, die fliegen da alle 2 Tage irgendwie.
Ja, also genau Tokio. Das ist der Punkt, glaube ich, bei solchen Sachen. Du musst dein ganzes Vertrauen in eine andere Person legen, die du gar nicht kennst im Normalfall. Und das Witzige ist ja, also ich gebe dir insofern recht, Fliegen ist ja das sicherste Verkehrsmittel, das du benutzen kannst, aber die Menschen fühlen sich im Auto sicherer.
komischerweise.
Also, das ist ja irgendwie komplett, also sehr...
Und dem Auto vertraust du auch einer Person.
Ja, aber auch wenn du selber fährst, dann bist halt du verantwortlich.
Oder
du
das. Hast
mehr so das Gefühl, dass du verantwortlich, also du kannst entscheiden oder du fühlst dich zumindest so, als könntest du.
Aber manchmal, wenn ich so meinen Freunden zuschaue, wie sie Auto fahren, vertraue ich dem Piloten schon mehr. Vor allem dem sitzt, du sitzt nicht hinter dem Piloten und sagst, kannst du kurz mal den Radiosender wechseln oder so. Machst du nicht beim Piloten, genau. Der ist voll locked in.
Und ja.
Ich vertraue dem Piloten. Das sind ja auch so Vorzeigemenschen immer, kommt mir irgendwie vor. Ich glaube, die werden wirklich so rausgefiltert aus der Bevölkerung, weil die so perfekt diesen Pilot, glaubst du nicht?
Ja, doch. Also I get it, so Pilot wird nicht jeder und das ist auch super streng, diese ganzen Prüfungen, die du ablegen musst, bis du Pilot werden kannst. Ich kenne nur persönlich jemanden, der wirklich...
ein Functional Alcoholic ist.
Nein, nein, der sehr, wie soll ich sagen, also wenn du den Menschen kennst, dann würdest du nicht wollen, dass der Pilot wird. Oh. Und das war sein absolut größter Traum. Der hat sogar eine Klasse übersprungen, weil er...
Ach der, aber ist der wirklich Pilot geworden?
Na eben nicht, aber der hatte dann...
Na schau, dann haben sie es gut rausgefiltert.
Nein, aber der Grund, warum er nicht Pilot werden konnte, ist, weil er bei der Musterung dann eine Rot-Grün-Schwäche
diagnostiziert bekommen hat. Kein perfekter Vorzeigemensch. Du musst schon rot und grün. Stell dir vor, er fliegt da gerade so die Landung auf so einer Wiese und er so, da ist überall Lava. Und so, nein, 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 das ist eine Wiese.
Aber weißt du, ich glaube, das ist eine Falschannahme. Ich glaube, Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche, die sehen das jetzt nicht genau konträr oder
sondern
anders.
Gleich, oder?
Sondern ich glaube, dass sie sich bei Nuancen, also so wie ich das erlebt habe mit dieser spezifischen Person, der hat halt immer zum Beispiel etwas, was für mich blau ausgeschaut hat, hat er als violett wahrgenommen.
Moment.
Oder, ja, also das waren dann solche Töne, wo man kann schon irgendwo die Nähe zwischen blau und violett erkennen, oder? Also das sind ja schon...
Ja, also ich, aber...
Naheliegend, oder so Straßenschilder, also an den, die Straßennamen sind ja auch immer blaue Schilder. Er hat auch gemeint, das ist violett. Also da hatten wir dann oft Streitpunkte, was jetzt violett und was blau gilt. Und in Bezug auf rot war es so, dass er es einfach nicht so stark gesehen hat.
Ich stelle mal die verrückte These auf. Pass auf. Ich glaube, wir sehen alle Farben komplett unterschiedlich.
Anders.
Ja, weißt du, warum? Schau, weil du lernst einfach irgendwann mal kennen, okay, das ist blau, aber das ist einfach blau für dich.
Ja, voll.
Und ich könnte das komplett anders sehen und ich sage so, ja, das ist mein,
ja,
das ist blau.
Good point, ja. Aber es gibt ja harmonisierende Farben und da kann man schon identifizieren, dass gewisse, also eine große Anzahl an Menschen sich einig ist, dass gewisse Farben besser zueinander passen, wie jetzt andere. Stell dir vor, dein Blau wäre für mich orange und du würdest jetzt gerne blau mit, also sagen wir Pastellblau mit Pastellrosa kombinieren.
Hübsch.
Aber dein Pastellblau ist für mich ein Orange und dein Pastellrosa ist für mich grün.
Ja, und dann wären wir keine Freunde.
Und
ich glaube, so finden sich auch
ich
Menschen.
Ich würde doch nie orange und grün zusammen jetzt so kombinieren, wenn ich Pastellrosa und Pastellblau haben will. Also wie, also glaubst du, dass dann jeder seine eigenen Harmonien auch anders sieht?
Ich glaube halt, es gibt so ein Spektrum, weißt du, und dann manche Menschen sehen das eher so und die können das mit, also die sagen dann, hey, schaut das nicht schön aus, der andere, ja, schaut auch schön aus. Und dann gibt es halt wen, der sagt, er schaut nicht schön aus und der sieht halt die Farben anders.
Ja, aber
und dann mache ich halt nichts mehr mit dieser Person, weil die meinen Farbgeschmack nicht teilt. So sehe ich das.
Aber es ist ja trotzdem so, dass wir uns darauf einigen können, dass gewisse sanfte Farbtöne eine gewisse Ästhetik haben und dann gibt es Menschen, die mögen ganz grelle und bunte Farben aneinandergereiht und das deren Ästhetik und die verstehen das, dass, also die machen absichtlich diese bunten, schrillen Outfits zum Beispiel und andere wollen absichtlich diese toned down und alles bisschen in pastelligerem Tönen und wie erklärst du dir dann, dass das existiert und wir das alle wahrnehmen, dass das eine schrillig und poppig ist und das andere ist pastellig und toned down.
Die wurden als Kind vergewaltigt oder da ist irgendwas Schlimmes passiert als Kind und die hatten dann
irgendwie,
ja, und dann hatte der Täter irgendwie so einen grellen Pulli an und die seitdem, weißt, ich glaube, das ist so mehr environmental factors. Irgendwas
ja,
ist mal passiert.
Können ja Farben auf gewisse Gemütszustände zurückzuführen.
Ich glaube, auch das ist es.
Okay.
Also irgendwann in deiner Kindheit oder während du aufgewachsen bist, hast du das so abgespeichert oder so verinnerlicht. Okay, diese Farbe gibt mir ein gutes Gefühl, weil irgendwas mal so passiert. Vielleicht hast du, vielleicht bist du in einem, hatten deine Eltern einen Orangenbaum. wachsen Orangen auf... Oh je, da geht schon wieder los.
Sträucher, Bäume, Sträucher. Keine Ahnung.
Ui, Strauch finde ich besser.
Ja, vielleicht, ja, ich weiß es auch
nicht. Und dann bist du halt immer im Sommer bei deiner Oma gewesen, hast Orangen gepflückt und...
Ja, aber wenn meine Orange eine andere Farbe hat wie deine Orange, wie kann dann Orange beruhigend wirken? Oder halt aufputschen,
wie auch immer. Weil mir der Geschmack mich beruhigt hat. Ich fühle mich hier wie Freud gerade. Ich tue nochmal die Tiefenpsychologie aufrollen.
Also, es ist ja bewiesen, dass Rot aggressiv macht.
Ja.
Wie erklärst du dir den Zusammenhang?
Ich mache Rot nicht aggressiv.
Da warst du noch nie bei Mackie essen, wie er damals noch rot war.
Ja, deswegen haben sie es geändert, oder?
Ich weiß nicht, was der Grund war. Also ich glaube, der Grund der Änderung war nicht, dass es zu aggressiv gemacht
die
hat
Menschen
oder so.
Die Menschen sind zu aggressiv im Mackie. Ich will meinen Burger.
Nein. Ich glaube eher, die wollten ihr Image halt verändern, dass es mehr expensive wirkt. Und deshalb gab es ja dann dieses Mac-Café und dann wurde alles in so einem schlichten Einheits.
Und dieses Schwarz, Beige. Dieses Sleek-Schwarz, oder? Schwarz. Ist es nicht ein bisschen schwarz jetzt?
Ach nein, also ich hätte...
So gelb-schwarz manchmal? Gelb-braun?
Du bist kein regelmäßiger Mac-Besucher, merkt man.
Ich merk's gerade.
Früher war es immer rote Bänke.
Ja.
Und jetzt haben sie durch... Also nicht jetzt, schon eh vor einigen Jahren, das umgeändert auf diese Brauntöne vom Mac-Café.
Vielleicht ist es so ein bisschen Greenwashing. So schaut, wie naturverbunden wir sind. Wir haben Holzbänke. Es ist ja kein Holz wahrscheinlich.
Also,
aber
ich glaube nicht, dass es Greenwashing ist, weil sie nicht wirklich Holz... Ich meine, sie haben vielleicht Holzelemente, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das Material der Sitzmöglichkeiten ist immer noch gleich geblieben. Es ist nur die Farbe auf braun gewechselt, aber es soll keine Holzoptik darstellen.
Ach so, ja, schau, ich gehe nicht so mit. Ich habe keine Ahnung.
Es ist einfach so ein cremeweiß und braun und früher, was mich ja am meisten nervt, das muss ich jetzt kurz loswerden, weil es mich wirklich nervt. Also unsere Welt hat sich dazu entschieden, dass wir jetzt Papierstrohhalme benutzen müssen.
Mhm.
Gut. Kann man noch akzeptieren zu einem gewissen Punkt? Aber aus irgendeinem Grund haben sich ganz viele Fast-Food-Chains dazu entschlossen, so viel wie möglich in Papier machen zu wollen.
Zum Beispiel?
Damit sie irgendwie dieses, weil du Greenwashing sagst, damit sie diesen Umweltaspekt beinhalten. Okay, jetzt hat der Mackie, glaube ich, über 90% seiner Verpackungen auf Papier umgestellt. Wow. Das heißt, die Papiertüte gab es ja eh schon seit Ewigkeiten. Aber dann hat er diese ganzen...
Die Burgerverpackungen
auf Papier umgestellt und die Mac-Café-Sachen. Das heißt, du kriegst dein Getränk in einem Papierbecher.
Der Deckel?
Sowohl der Deckel, der Strohhalm wie auch der Becher sind
Papier.
Papier. Und jetzt kommt's, im Sommer gab es immer Plastikbecher für Eisgetränke.
Macht Sinn.
Für die Eiswürfel.
Das weil, schwitzt ja so
genau.
aus, gell?
Und... Und das haben sie jetzt auch umgestellt. Das heißt, du kriegst jetzt im Sommer, wenn du einen Iced Cappuccino bei Mackie bestellst, einen Papierdeckel, wo du nicht durchschauen kannst, dann ein undurchsichtiger Getränkebehälter und einen Papierstrohhalm. Und ich könnte nicht unglücklicher über diese Kombination sein, weil ich meine...
Das stelle ich mir hässlich vor.
Einerseits, okay, Umwelt ist wichtig. Das kann ich sehen, aber auf der anderen Seite, Mackie hat halt Fleisch in seinem Sortiment und das ist so ziemlich das Umweltschädlichste, was du machen kannst. Noch dazu all die anderen Sachen, dass es halt eine Riesen-Company ist, dass es halt den ganzen Müll danach, also von der Produktion, weil du müsstest ja dann auch, wenn du deine Verpackungen auf Papier umstellst, auch in deiner Produktion alles auf Papier umstellen wollen und so weiter, wenn dir das ja wirklich am Herzen liegt.
Und dort sehe ich das nicht. Ich sehe nämlich, wie die Burger geliefert werden und das dann oft mit so Plastik umrollt.
Ja,
weißt du, diese,
das ist so stupid einfach. Ich verstehe nicht, warum das ist so, das ist wie in Amsterdam, die Häuser, die haben eine schöne Fassade nach außen, aber wenn du die Häuser dann hinten anschaust, sind sie halt komplett irgendwie.
Mehr Schein als sein.
Ja, genau. Und Mackie macht so diese Außenfassade. Ich will jetzt nicht zu sehr über Mackie erzählen. Es gibt genug andere Burgerketten und Chains, die genauso
ich hau nochmal Starbucks ins Rennen.
Ja,
weißt
genau,
du, was mich da...
Aber Starbucks hat wenigstens noch schöne Cups. Also da fühlst du dich
ja,
wenigstens noch...
Ja, da fühle ich mich wohl und wertgeschätzt als Kunde. Aber ich muss trotzdem mittlerweile einfach während der Laufbahn meines Getränks muss ich 2 Strohhalme insgesamt verwenden. Weil der eine irgendwann, der da immer im Getränk quasi drinnen ist, unten der Teil, der löst sich dann irgendwann auf und dann probiere ich dran zu ziehen und es geht nicht mehr. Ja. Also es ist nicht, weil es komisch schmeckt, sondern ich kann physisch nicht mehr das Getränk aufnehmen. Und dann kommt halt noch der zweite und ich bekomme den aber auch nicht mehr raus. Das heißt, ich habe dann zwei Strohhalme drinnen, einer ist so leicht abgeknickt und versinkt langsam.
Das ist ja der Witz an dem Ganzen. So, im Endeffekt verbrauchst du mehr Ressourcen, als wenn du einen Plastikstrohhalm benutzen würdest.
Weißt du, was ich vorschlagen würde? Gebt mir einen Metallstrohhalm und der kostet dann einfach 2 Euro Pfand und das bekomme ich dann wieder zurück, wenn ich es abgebe.
Das wäre eine interessante Idee oder ein Glasstrohhalm. Ja. Also ich finde Glasstrohhalme eigentlich am angenehmsten, die sind auch sehr hübsch. Mit Pfandeinsatz ist tatsächlich, du müsstest fast noch ein besseres System irgendwie machen, dass du so, das easier, dass da keine Hürde mehr ist. Stimmt, dass
es auch to-go ist irgendwie. Oder würde dich das nicht stören?
Ja, das, also ich meine, to-go könntest du ja theoretisch dann aufkalten dann immer und zurückbringen. Halt,
ja.
Also du kannst den Strohhalm dann halt nicht wegschmeißen. Aber mein Punkt ist eigentlich, dass ich das so lächerlich finde, dass wir bei solchen Kleinigkeiten, ich meine, insgesamt ist es natürlich keine Kleinigkeit, aber wenn du dir anschaust, was diese Companies für Dreck im Endeffekt durch ihre ganzen Produktionen verursachen, dann sind diese Strohhalme wirklich so ein Pipifax, das ist nicht auszuhalten, wie dumm die Menschheit eigentlich in der Hinsicht gepolt ist, dass man nur nach außen das, was man so sieht beim Endkonsumenten, nämlich das, was du in der Hand dann hältst, nämlich Papierbecher mit einem Papierstrohhalm, und dann denkst du so, cool, das ist gut für die Umwelt, aber dass du dann dahinter, wie die beliefert werden, wie die produziert werden, wie der Kaffee gelagert wird, das sind ja alles riesen Müllproduzenten in der Hinsicht. Und das wird natürlich alles einfach ins Meer gelassen.
Hey, so. Marketing, es funktioniert ja, aber unwahrscheinlich, irgendwie.
Also, dass das.
Ich glaube, genug Leute denken wirklich, dass Maggi irgendwas Gutes damit für die Welt tut. Würde ich mir wirklich vorstellen, oder?
Hey, stell dir vor, du gehst so zu Maggi und kaufst dir eben so dein Cappuccino in deinem Paper Cup mit deinem Paper Strohhalm und dann fühlst du dich so,
ja, boah, ich habe was Gutes getan. Genau.
Ich bin ein Umweltbewusster.
Jetzt kann ich mir auch noch das Happy Meal gönnen, wenn ich eh schon so viel Gutes getan habe heute.
Genau. Oh mein Gott.
Überhaupt nicht apropos, aber wir haben ja noch ein zweites Topic gehabt.
Genau.
Und zwar wollen wir mit Chili anfangen.
Ja, fangen wir mit
Chili. Hast du das gegoogelt?
Nein, das habe ich nicht, die Schärfe, also, oder?
Pass auf, was ist eigentlich Schärfe? Das ist überhaupt kein Geschmack, sondern quasi ein Temperatur- oder Schmerzempfinden. Ja,
das ist genau das, was ich dir letztens gesagt habe. Ich habe gesagt, Schärfe ist eigentlich kein Geschmack, sondern
aber ich ein Schmerzempfinden. Noch mal, ich habe es jetzt nochmal ausformuliert.
Und du so, das recherchieren wir.
Nein, okay, das ist jetzt mal die Introduction. Ja. Was ist Schärfe überhaupt? Und dann, es ist quasi eine Verletzung durch Hitze oder Chemikalien, und dann gibt es ganz
Chemikalien.
Viele. Also es sind ja quasi Moleküle, die das auslösen.
Okay.
Und dann gibt es, ich habe jetzt 3 rausgesucht, Capsaicin in Chilis. Das heißt nicht Capsaicin, Capsaicin. Okay. Warum war das so lustig? Okay. Piperin in schwarzem Pfeffer. Und jetzt kommt der All-Star. Allylisothiocyanat in Wasabi und Senf.
Ah ja, das ist definitiv eine andere Schärfe. Das finde ich eh super spannend, weil man kann ja differenzieren zwischen Meerrettich, Krähenschärfe oder Wasabi-Schärfe.
Das geht mir mehr in die Nase.
Genau, also das macht dich richtig
Tränendrüsen werden so angetrieben. Deutsch. Aber ich weiß, was du meinst. Ich werde...
Ich wollte gerade Tränenfool sagen.
Trainful.
Trainful.
Ich weiß, was du meinst. Und die Chili ist mehr so ein... Mein Mund wird einfach... richtig wahr, oder halt,
ja, es brennt auf halt den Lippen. Ganze, ja, alles wird einfach unangenehm. Also ich finde, Chili-Schärfe ist unaushaltbar, wenn sie zu scharf ist, und Wasabi ist so kurz unangenehm und dann geht's.
Und dann fühlt man sich relieved auch irgendwie ganz schnell. Ich mag das mit Krähen und Meerrettich.
Ich glaube, das ist eh der Punkt an dem Ganzen, warum Leute das mögen, dass man so einen Kick kriegt und dann diese
Sensation. Es werden Glückshormone danach sogar ausgeschüttet bei manchen Menschen. Und
wegen dem Schmerz aber?
Ja, weil die docken nicht an Geschmacksrezeptoren an, sondern an Nervenrezeptoren.
Heißt das, wir Menschen, wenn wir Schmerz empfinden, stoßen immer Glückshormone aus?
Nicht immer, würde ich sagen.
Okay.
Aber anscheinend manche Menschen, und deswegen stehen die so auf diesen Chili-Kick und so. Weißt du, die hauen dann überall scharfes Zeug rein und so. Könnte ich überhaupt nicht.
Also ich mag scharf eigentlich auch sehr gern, nur ich vertrage es halt einfach nicht. Also
bei mir kommt beides, glaube ich, hinzu. Ich, nee, weil ich es bei bin mir schon mal im Krankenhaus gelandet
wegen einem zu scharfen Curry. Also.
Wow.
Mein Magen war so, nein, ich hatte
wirklich. Nein, danke.
So, ja, nein, danke. Das
war aber nicht. Musstest du dann, also so dann zu Hause einfach so Schmerzen, dass du dann die Rettung gerufen hast?
Ich war eine Wohnung ausmalen helfen und dann hat er uns eingeladen auf ein indisches Curry. Und ich habe nicht drauf geachtet, auf den Schärfegrad. Und es war wirklich scharf, aber ich wollte es halt nicht überlassen, weil der uns halt extra eingeladen hat. Und dann habe ich das halt aufgegessen. Und ich meine, ich bin dann heimgefahren und dann habe ich schon gemerkt, ich kann kaum gehen, weil mein Bauch so weh tut. Also mein Bauch hat einfach angefangen zu schmerzen. Wow. Also so zu stechen irgendwie. Und dann ist es daheim einfach nicht besser geworden. Und ich konnte mich kaum mehr bewegen, weil das so weh getan hat. Also bin ich nur noch da gelegen. Und am nächsten Tag habe ich dann gesagt, ja, dann nein, ich muss ins Krankenhaus. Aber die konnten halt auch nichts machen, außer mir Schmerzmittel zu geben. Also,
hast du seitdem wieder sowas Scharfes gegessen?
Nein, eben nicht. Also ich seitdem okay, bin ich so vorsichtig, was Schärfe anbelangt. Also ein bisschen scharf stimmt nicht. Ich habe ein Jahr später diese super scharfen Korean Noodles, kennst du die? Mm-mm. Ah, da gibt es solche, die heißen Bulldog Ramen, glaube ich. Oder so ähnlich.
Bulldog?
Nein. Nicht.
Sind die auch anders farblich? Also sind die irgendwie. Ich stelle mir jetzt einfach so orange vor.
Nein, also Instant-Ramen halt.
Oh, okay, nee, kenne ich
nicht. Und dann gibst du so eine rote Soße drüber.
Und die ist scharf.
Und die ist höllisch scharf. Aber das Ding ist halt, du isst so ein bisschen und dann ist es unfassbar scharf und du denkst dir, kein zweiter Bissen. Aber dann, kurz später, denkst du dir, irgendwie war es doch geil. Und dann isst du einfach nochmal. Also ich habe die dann immer alle aufgegessen im Endeffekt. Die gibt es auch mit Carbonara-Flavor.
Und da ging es dir aber gut danach?
Also gut ist jetzt, also ich hatte auf jeden Fall keinen Krankenhausaufenthalt, aber...
Also das ist bei dir gut,
ja.
Kein Krankenhausaufenthalt, okay. Man kann dich sehr leicht beeindrucken, glaube ich, also wenn man dir was kocht oder mit dir essen geht. So. Hey, ich bin nicht ins Krankenhaus gekommen. Ja, genau. Geht's besser? Ich glaube nicht.
Hey, ich musste diesmal gar nicht Magen ausgepumpt werden, cool. Hey,
können wir nochmal machen. Ja, also ich vertrage es, glaube ich, auch nicht so ganz. Also mir hat schon gereicht, wie wir in Japan Curry essen waren.
Ja, das war auch sehr scharf, ja.
Da habt ihr, glaube ich, das Nuller genommen.
Ja.
Und ich das Einser. Und die Skala ging bis 20 genau. Oder so. Und mir war das Einser zu scharf.
Ja, das stimmt. Das war schon sehr scharf.
Und es hätte aber minus 1 gegeben.
Ja, das stimmt. Das war Sweet Curry. Süß gewesen,
ja. Oh, das hätte ich gern genommen.
Echt?
Ja.
Aber ich mag's. Also ich stelle mir das in Japan halt schon sehr süß vor, wenn dort steht, dass es süß ist.
Ja, aber es spricht dir nichts dagegen. Also, oder willst du dein Curry?
Nein, ich habe es nur schon mal so. Es gibt ja die Blocks auch zu kaufen und die gibt es in süß, in mittel und in scharf. Und ich habe dann auch damals gedacht, ich nehme das Süße, damit es nicht scharf ist. Aber das war dann halt langweilig. Das hat mir nicht den Kick gegeben, den ich gesucht habe von Curry. So.
Welches war das, was wir bei dir benutzt mittel. Haben zum Kochen? Ach, das war mittel.
Mhm.
Schau, das fand ich gar nicht so schlimm.
Ja, das eh. Ich finde das auch nicht so schlimm.
Also aber wird das nochmal runtergedampft für die Touristen?
Wahrscheinlich,
keine Also das, was man kaufen kann, ist dann überhaupt nicht auf dieser Skala.
Wir haben das ja auch verdünnt quasi. Also wir haben ja nicht so dickflüssig und viel reingemacht. Vielleicht lag es auch an der Dosierung. Und das sind ja auch andere Brands, die du kaufen kannst.
Als die in den Restaurants.
Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich. Ich schwör's dir, das ist ein bisschen, damit die Europäer nicht komplett kollabieren.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn sie das mal, denen kannst du nicht scharf
essen. Aber die Japaner antun. Essen eigentlich gar nicht so extrem scharf. Also Korea ist viel bekannter dafür, dass sie fast alles irgendwo scharf essen.
Mich hat auch komplett gewundert, dass überhaupt Curry quasi so. Also bis du mich nach Tokio mitgenommen hast, wusste ich nicht, dass Japaner überhaupt traditionell Curry essen.
Ja, ich auch nicht. Das habe ich auch auf meiner ersten Japan-Reise kennengelernt. Also es ist ja auch anderes Curry, wie jetzt das, was wir gewohnt sind hier in Europa. Es ist wirklich japanisches Curry und das hat einen, finde ich, ganz anderen Grundgeschmack, wie jetzt das indische.
Komplett.
Und dann gibt es ja auch noch Thai-Curry und verschiedenes. Also Thai-Curry ist für mich immer viel mit Kokosnussmilch.
Ja.
Und das indische Curry hat so eine... Ich weiß nicht, hat oft Linsen dabei oder Kichererbsen oder irgendwie was in einer Richtung, die ja
mehr. Das schmeckt so, Richtung Kurkuma, weißt du?
Ja,
was
genau,
ich mein?
Genau. Das Indische ist mehr so Kurkuma-Curry und das Japanische ist irgendwie vielleicht Kreuzkümmel, ich weiß es nicht, aber ist so braunlicher und,
ja.
Und mehr mit Sojasauce.
Und dickflüssiger?
Ja, irgendwie schon
irgendwie
auch.
Schon.
Ja.
Und es ist mehr getrennt irgendwie am Teller, ist mir vorgekommen.
Also ja, das ist immer so der Reis und dann das okay. Curry daneben, ja.
Aber ist das quasi wirklich, also ich weiß nicht, wie historisch du da bewandt bist, aber ist das immer schon da gewesen oder schon sehr lange?
Boah, das war,
oder ist
ich
das
weiß
einfach
nicht.
Aus dem Einfluss aus Indien irgendwie gekommen?
Ich weiß nicht, wann es entstanden ist, aber es ist schon sehr, sehr lange eine sehr so traditionelle Hausmannskost, so wie bei uns.
Okay.
Gulasch oder sowas. Also es ist jetzt nichts, was du eigentlich in Restaurants essen gehst. Es gibt natürlich diese Fastfood-Chain, die dieses Curry anbietet. Aber typischerweise kochen das so die Leute daheim eigentlich.
Fand ich auf jeden Fall sehr lecker.
Ja, voll. Ich liebe das auch.
Also ich glaube, ich werde mir jetzt auch mal so eine... Ich werde mir das süße
Chili... Ja, bitte mach das und dann erzähl mir, ob es dir dann Curry zu langweilig war.
Ja.
Weil so ist es mir gegangen. Ich dachte, ich nehme jetzt das Süße und dann war es mir zu langweilig. Was? Da musste ich echt extra Chili dazufügen.
Wirklich? Ja. Oh Gott. Aber was isst man eigentlich zu süßem Curry?
Ja, Reis.
Gibt es da noch bestimmte Sachen, die man speziell für süßes Curry macht?
Also generell das Curry, das Japanische, fängt immer damit an, dass du Zwiebeln anbrätst und dann gibst du je nachdem Fleisch oder Tofu dazu und dann Gemüse, das sind meistens Karotten und Kartoffeln. Und die schneidet, da gibt es gewisse Curry-Schneidetechniken, die du bei jedem Schnitt dann, also du schneidest quer runter.
Und das Gemüse.
Also, genau, das Gemüse nicht gerade, sondern quer. Und dann drehst du es immer ein Viertel weiter und schneidest wieder quer runter, Vierteldrehung. Bei Karotten und bei Kartoffeln macht man das so. Und die Zwiebel ist, glaube ich, Geschmackssache. Manche haben sie gröber, manche ganz fein, je nachdem. Und dann, nachdem das alles angebraten ist, gießt du das auf mit, also ein Block, ein so ein Viererblock ist, glaube ich, für 57 Milliliter Wasser. Und dann kommen die Haustricks rein. Also manche Leute geben dann statt Wasser Rotwein dazu oder Bier.
Aber nicht alles.
Teilweise, ich habe schon beides gemacht. Also ich teilweise ein halber Liter Bier, so Malzbier und dann ein Viertel Rotwein dazu. Und
das verdampft ja dann noch, oder, der Alkohol?
Genau, also das ist ja generell so beim Kochen. Dass, ja,
so wie bei Risotto, wenn man Weißwein reingibt, werde ich auch nicht betrunken vom Risotto.
Genau, also bei Wein ist eher eine sehr kömmliche Zutat beim Kochen.
Rotwein stelle ich mir echt geil vor in so einem Curry.
Ja, es ist also, das ist die erste Geheimzutat, die sehr gerne verwendet wird. Und die zweite ist dann kurz vorm Ende, wenn das alles so für eine Dreiviertelstunde, also je länger, desto besser, aber eine gute halbe Stunde, Dreiviertelstunde mal köcheln lässt. Das erinnert mich daran, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hatte Angst davor, wenn so Gerichte anfangen zu blubbern.
Warum das?
Weil er gedacht hat, dann wird das Essen schlecht. Und ich musste dem dann erklären.
Dann wird es eigentlich erst richtig gut.
Ja, ich musste dem dann erklären, das nennt man Kochen. Jetzt
was dachte er denn sonst, wie man Sachen warm macht?
Es darf auf jeden Fall nicht blubbern. Es muss sich erwärmen, aber nicht so, dass es dann blubbert, weil dann ist alles schlecht und dann ist es.
Also soll einfach stehen und dann ein bisschen lauwarm sein. Ja, toll.
Ja, ich fand das echt ulkig. Auf jeden Fall, wenn das ordentlich davor sich dahin geblubbert hat, dann geben viele Leute gerne dunkle Schokolade rein.
Oh mein Gott.
Oder Kakaopulver oder einen Apfel, eine Banane, auch ein Zimt. Bisschen Honig. Zimt auch, ja, habe ich auch schon gehört. Aber dann
Das ist angeblich eine Geheimzutat für das mexikanische Chili.
Ja, beim mexikanischen Chili sowieso am besten mit einem bisschen Kakao.
Kaffee?
Und ich meine, Masala zum Beispiel hat ja Zimt als Zutat und ich finde das auch ein richtig geiles Gewürz. Naja, anyways, auf jeden Fall, und um das Ganze dann abzuschließen, gibt man noch einen Schuss Milch oder Sahne am Ende dazu und ja, dann hast du dein fertiges Curry. Curryblock rein, umrühren, ziehen lassen und am nächsten Tag ist es natürlich umso besser.
Muss ich mir mal wieder gönnen. Jetzt kommt eh die kalte Jahreszeit, eigentlich perfekt dafür. Apropos Zimt. Mir werden einfach ganz komische Sachen da und in meine Reels gespült. Da habe ich letztens gesehen, ich habe ja auch so einen Espresso-Kocher, quasi den immer so aufschraubt, diese Bialetti, diese klassische. Und was da jetzt Leute machen ist,
Hast eine Paletti?
Bialetti.
Bialetti?
Ja. So eine ganz kleine.
Du trinkst gar keinen Kaffee,
ja,
oder?
Meiner Studentenzeit. und dann habe ich, oder in meiner verruchten Zeit, keine Ahnung, wie du das nennen willst. Und dann gibt es jetzt aber so Feinschmecker, die sich dann zum Kaffeepulver auch noch andere Sachen hinzufügen. In das
Ventil. Ja, das mache ich auch.
Ach wirklich? Ach, das ist Standard.
Ja.
Die geben dann da einfach Zimt rein oder Vanillepulver oder
ich
so ganz verrückte Sachen.
Was ich manchmal reingebe, ist Feigenkaffee. Es gibt
Feigenkaffee?
Ja, es gibt im Supermarkt in der Kaffeeabteilung eine getrocknete, gemahlene Feigenpulver zu
kaufen. Ich kenne es halt mit Lupinen.
Ja, Lupinen kenne ich auch.
Malzkaffee?
Ja, Malzkaffee. Also so, das sind halt koffeinfreie Kaffees.
Genau.
Aber die sind meistens Pulver, die du dann mit heißem Wasser aufgießt und dann hast du deinen Dinkelkaffee oder deinen Malzkaffee. Dann gibt es diesen Lupinenkaffee in verschiedenen Variationen. Da gibt es auch welche, die du ziehen lässt und dann abgießt.
Mhm.
Manche lösen sich auch als Pulver auf. Oder manche wiederum gibst du auch in diese Espressomaschine dazu. Aber der Feigenkaffee soll halt so ein extra, der ist extra dafür gemacht, dass du ihn zusetzt beim Kaffee machen zum normalen Kaffee.
Okay, ich dachte jetzt gerade, alles ist Feigen, also dass wirklich der koffeinhaltig ist und das ist nur dieses Feigenpulver.
Nein, das nicht. Also das hätte ich, du kannst es sicherlich trinken auch, aber das hätte ich noch nicht probiert. Aber das ist, glaube ich, genau dafür gemacht, dass du es in diese
Geschmackliche Feinnote.
Wobei es, glaube ich, nicht um den Geschmack geht hier, sondern um die Verdauung. Ich glaube, das ist verdauungsfördernd.
Ach, das habe ich auch mit Pilzen schon mal gesehen.
Ah, was?
Da gibt es ja Four Sigmatic heißt die Marke oder Four Sigma.
Sind das diese Magic Mushroom Lattes? Nein.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo du gerade hin willst, aber es sind eigentlich ganz normale Kaffeegemische. Aber mit eben noch Pilzen drinnen, gemahlenen Pilzen.
Ja, das gab es in der Innenstadt letztens. Also ich habe da so ein Schild gesehen und da gibt es so
wie heißt
Mushroom
das?
Latte irgendwie, hat es geheißen. Genau. So. Also
aber ich glaube, die probieren das da ein bisschen psychedelisch auch noch so zu vermarkten, obwohl das eigentlich halt nur ein Gemisch ist mit ganz normalen Pilzen.
Aber welche Pilze?
Das hätte ich letztens googeln sollen, weil vielleicht siehst du es an meinen Beinen. Schau mal, was passiert ist.
Wie ist das passiert? Du hast lauter Kratzer an den Beinen.
Ja, jetzt kommt die Geschichte. Ich war am Sonntag auf Willhaben, weil ich ja für unser neues Setup hier einen Ständer besorgen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, spare ich mir die 20 Euro und kaufe den einfach auf Willhaben. Und der hat halt im letzten Eck von einem Bezirk gewohnt, wo es schon ein bisschen so in die Richtung Wald geht, okay? Da habe ich dir auch ein Bild aus dem Wald geschickt.
Genau, du warst plötzlich im Urwald gefangen.
Genau. Und weil ich habe den Bus verpasst, weil der am Sonntag nur jede Stunde gefahren ist.
Ich meine, das allein ist doch ein Wahnsinn, dass du mitten in Wien eine Stunde warten musst auf einen Bus. Halt. Also ich habe da in der Nähe ja gewohnt, Neuwaldeck. Und
ach,
das,
wirklich?
Ja, meine alte Wohnung war dort in der Nähe, also im 17.
Aber so weit oben?
Ich bin da öfters mal spazieren gewesen.
Okay, wusste ich gar
also,
nicht.
Also was heißt in der Nähe? Also es war halt in meine Richtung. Es war schon noch ein Stück weg. Aber es ist faszinierend, wie schnell man aus so einer Zivilisation dann draußen ist.
Ja, habe ich mir dann nämlich auch gedacht, weil ich habe auf Google Maps geschaut und das hat mir irgendwie angezeigt, dass es da einen Weg durch den Wald gibt. Und es hat auch am Anfang gut funktioniert. Also da war so ein, ich schätze mal, ein Wanderweg oder sowas. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, wups, ich glaube, ich bin eine zu früh abgebogen. Und dann, also es gab so zwei Wege in den Wald rein und ich glaube, ich habe den falschen gewählt. Und ich hätte nochmal, der Umweg wäre 5 Minuten gewesen, aber ich denke so, nein, Google Maps zeigst mir das an, ich gehe jetzt einfach durch.
Aber Google Maps darfst du bei sowas nie vertrauen.
Ja, habe ich jetzt gemerkt.
Teilweise macht das so einen Blödsinn.
Deswegen sind meine Beine komplett aufgekratzt. Denn ich finde, der Weg ist immer enger geworden und immer dunkler und dann habe ich schon so Tiergeräusche überall gehört und das Sonnenlicht ist schon untergegangen, weil es schon
das
so 9 Uhr war.
Das ist richtig beängstigend. Ja, ich kenne das.
Und ich als Stadtkind, ich kenne das nicht. Ich so, was ist hier los, Mami? Und dann ist auch schon so, dann war ich so auf einer Wegstrecke, wo schon 2 Bäume so umgefallen sind und dann bin ich da so drüber gekraxelt und so, yeah, Adventurer. Ich hatte Urbock dann. Und dann kam die letzte Hürde. Ich habe die Autos schon gehört auf der Schnellstraße oben. Also das war so ein kleiner Hang, der nach oben gegangen ist. Und es gab aber keinen Weg mehr nach oben.
Du so Autogeräusche, endlich.
Zivilisation. Ich muss nur noch diese 5 Meter nach oben klettern.
Ja.
Und beim zweiten Schritt, also ich so, das geht schon. Google Maps hat mir das angezeigt, das geht da durch. Da kann man easy durch. Beim zweiten Schritt merke ich, fuck, das sind Dornenbüsche.
Oh.
Aber viel zu spät. Und dann war es auch schon egal, ob ich jetzt umdrehe oder weiter nach oben kletter. Und dann habe ich mir wirklich überall so wirklich auf Schnittverletzungen.
Waren das vielleicht Brombeersträucher? Weil die haben solche penetranten Dornen, die
also was
sich
auch
nicht
immer
los.
Es war, das war wirklich, ich habe dann probiert mit meinen Sportschuhen, die so niederzutreten alle, aber es ging einfach nicht.
Also es klingt irgendwie nach Brombeeren, weil die sind wirklich so, die haben solche Widerhaken, so gemeine, die so zurückgehen und die sind, also wenn du Kleidung hast, zerfetzt es auch deine Kleidung. Und
ja, ich hatte, also mein Pulli hat es nicht so gut überstanden.
Oh ja, das glaube ich dir.
Und dann habe ich es halt geschafft, irgendwann nach oben zu kommen und gehe die letzten paar Meter zu diesem Haus, wo das der Mikrofonständer ist und weißt du, was dann passiert? Dann überholt mich der Bus. Das war nochmal so die letzte so Faust ins Gesicht. Und wie ich dann angekommen bin dort, meine Beine waren mit Blut überströmt.
Die haben sich so gedacht, geht's dir gut?
Was ist denn das für ein Irrer? Ja.
Junge, was ist los mit dir?
War dann voll nett, das war so ein älteres Ehepaar, so Paaren 50, glaube ich. Und die haben mich dann sofort verarztet und sowas, weil ich dann wirklich, also mit so Antidesinfektionsspray und Pflastern und so, wirklich voller Service.
Ja.
Gott und ich dann so, ja, ich bin wegen dem Mikrofonständer da. Und es war so dumm alles. Einfach, ich hätte, weißt du, manchmal denke ich, ich hätte nur 24 Minuten warten müssen auf den Bus. Und ja. Ich bin dann immer so, ich will dann alles optimieren und so, ja, die Zeit kann ich nutzen, um dann noch schnell raufzugehen, das schaffe ich schneller als der Bus.
Ja, ich meine, normalerweise wäre das, glaube ich, eh ein netter Ausflug gewesen, wenn du einfach umgekehrt wärst, ja. Ab dem Punkt, wo du gemerkt hast, das ist der falsche Weg. So.
Und dann wäre alles perfekt gelaufen eigentlich, aber ich bin dann irgendwann in so einem Wahn drinnen, wo ich einfach nur noch das abhaken will. Dann aber so schnell wie möglich
durch. Dafür hast du jetzt eine lustige Geschichte erlebt, die du erzählen kannst,
ja,
oder?
Ja, also wenn das Narben hinterlässt, finde ich das keine coole Geschichte. Ich hätte lieber mit einem Hai gekämpft oder sowas.
Die gehen schon vorbei, keine Sorge. Der Mensch erneuert sich täglich.
Also ja, aber weißt du, was das Dumme an dem Ganzen ist? Das Originalstativ kostet 60 Euro. Das hat 40 auf Willhaben gekostet. Und dadurch, dass ich mir jetzt noch eine Wundcreme kaufen musste, komme ich so ungefähr auf 7 Euro Ersparnis.
Okay.
Für diesen ganzen Wahnsinn, ja. Und das ist ja jetzt auch, ich glaube aber, ich habe mir jetzt eingeredet, das ist gesund für den Körper, wenn man so Verletzungen hat. Ja, und das Immunsystem mal wieder so ankurbelt, weil das ja gar nichts mehr kennt. Ich wohne in der Innenstadt.
Ich glaube, das ist der Grund, warum Ingwer so gehypt ist für das Immunsystem, weil der eigentlich das Immunsystem
herausfordert. Ja, genau. So, komm mal her. Ja, komm mal her. So, ich bin jetzt da. Jetzt zeig mal, was du kannst.
Und dann fahrt so kurz an und deshalb ist es so ein Immunboost. Weil Leute immer denken so, das ist halt gut für das Immunsystem, aber eigentlich ist es unter Anführungszeichen schlecht für das Immunsystem, weil es das halt herausfordert.
Vielleicht ist das eh auch so mit Chili und Kurkuma vielleicht nicht. Aber so andere Sachen, die so ein bisschen den Körper schädigen, so mit Schmerzrezeptoren. Vielleicht ist das alles in derselben Schublade.
Bei Schmerzrezeptoren weiß ich nicht, wie das mit dem Immunsystem zusammenhängen soll.
Ja, ich schätze mal, der Körper wird ja auch irgendeine Reaktion drauf haben, sonst wärst du ja nicht mehr so gelähmt gewesen, wenn du, also der Körper, das ist ja auch das Immunsystem, oder?
Dass du plötzlich gelähmt bist. Ist es das Immunsystem? Ich meine, das waren halt physische Schmerzen, weil ich so voll war von diesem Curry und das Curry wahrscheinlich im Bauch irgendwelche Sachen gemacht hat. Also was sie mir dann im Krankenhaus erklärt haben damals war, dass meine Magensäure so hoch gefahren ist, dass sie ein Loch in meine Bauchwand, Magenwand geätzt hat.
Und das fließt dann einfach raus, das Essen?
Nein, ein Loch kannst du dir im Körper nicht so vorstellen wie ein Loch, wo du durchschauen kannst, sondern das reizt dann die einzelnen Schichten halt auf und das ist dann wie...
Ist einfach dünner geworden, genau. Oder? Die Darmwand. Ja. Oder die Magen... Was war's? Die Magenwand?
Magenwand war das in dem Fall, ja.
Okay, nein, das möchte ich bitte nicht haben. Okay, dann ist das wirklich ein Schmerz. Aber das Immunsystem macht ja trotzdem dann irgendwas. Das muss sicher, es ja das wieder heile machen. Ja. Wir kommen fast gar nicht eigentlich zu richtigen Themen. Jetzt kommen wir nämlich zum dritten Thema. Und zwar war ja noch das Thema offen mit, gibt es frittierte Chicken-Sandwiches, die aber noch gegrillt sind.
Die diese Grillstreifen drauf
haben. Und dann habe ich mir den Film nochmal, nicht den ganzen Film nochmal angeschaut, aber die Stelle. Mhm. Und sein Restaurant heißt übrigens Holy Chicken, gibt es jetzt aber nicht mehr, also die Franchise. Und die haben es wirklich so, ja...
Aus der Doku von dem Typen, der sich in den Kopf gesetzt hat, der macht seine eigene Healthy Fast Food Chain. Aha. Und davor die Doku war Super Size Me,
wo er einfach nur McDonald's gegessen hat. Jedenfalls in diesem Holy Chicken. Sie haben dann so eine Marketingfirma zur Beratung herangezogen.
Die so viel machen
und die haben eine Studie gemacht, dass einfach die gegrillten Chicken Sandwiches besser ankommen oder healthier Choice sind für die Customer, ich kann nur noch Englisch reden, was geht denn ab? Ja, für die Kunden, dankeschön. Als die nur frittierten Chickens. Und deswegen haben sie dann wirklich mit Schwarzkohlepulver, hatten sie so ein Muster und das haben sie einfach draufgeklatscht. Auf das frittierte
Filet. Das finde ich spannend. Also ich habe das auch recherchiert, aber nicht so ausführlich wie du. Und ich habe mir auch die Doku nicht nochmal angeschaut. Und ich habe nichts finden können, was so ausgeschaut hat wie ein frittiertes, also mit einer Panade drumherum, mit diesen Streifen, weil das für mich überhaupt keinen Sinn macht. Also, weißt du, was ich meine?
Halt für die Kunden.
Ja, aber du kannst ja nicht. Also die Oberfläche ist ja rau. Also die ist so wie ein Schnitzel. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man einen Stempel auf ein Schnitzel raufgibt.
Ja, pass auf, weißt du, das war kein Stempel. Die haben einen Pinsel gehabt und dann so eine Schablone und haben sie so Kohlepulver so drauf gepinselt.
Das ist ja verrückt, okay.
Das ist voll verrückt, ja.
Aber das sieht man ja wahrscheinlich nicht mal gescheit, weil ja Burger Patties oben und unten.
Ja, im Endeffekt ist es komplett egal, war für die Werbung.
Okay, aber es war trotzdem frittiert. Also die wollten, ja, dass das so... Also
die Healthy Choices.
Ich check den Gedanken generell nicht. Der wollte doch eine gesunde Alternative
Fastfood-Kette. Nein, und dann hat er halt gezeigt, wie man... Also er wollte trotzdem eine profitable Filiale machen, aber die den Anschein hat, dass es gesund ist. Er hat probiert, das gesund zu machen, okay, aber das wollte niemand. Also bei den ganzen Tests, die sie gemacht haben mit dieser Marketingfirma, haben alle einfach das andere gewollt, auch wenn es obviously ungesünder ist.
Ich meine, das ist schwierig. Ich hatte schon oft den Gedanken, es wäre so geil, ein Restaurant zu haben, wo du hingehen kannst und wo du weißt, alles, was die machen, ist gesund und es ist so wie selbst gekocht. Aber wenn du dann auf die wirtschaftlichen Aspekte eingehst, es ist nun mal so, dass Menschen gerne gute Geschmäcker haben. Gute Geschmäcker erzeugst du durch viel Fett und Zucker und Salz, und Geschmacksverstärker, und dann greifst du natürlich dazu. Also es ist schon so, dass wenn du viel auswärts essen gehst, dass du dadurch automatisch ungesünder lebst, weil die tendenziell mehr diese Zusatzstoffe verwenden. Und das finde ich eigentlich sehr traurig, weil das ja nur Gewöhnung ist. Also wenn du lange Zeit nichts davon gegessen hast, dann schmeckt Obst und Gemüse wie der geilste Shit ever. Also,
gell? Das ist mir auch aufgefallen.
Du kannst nie ein Gemüsestück oder ein Obststück so sehr genießen, wie wenn du sonst keine artificial Zusätze dir nimmst. Ja.
Aber man muss sich abgewöhnen.
Genau, das also es braucht eine Zeit, bis du dir das abgewöhnt hast.
Und dann schmeckt Brokkoli süß.
Ja, genau, oder Karotten.
Karotten sind
Zwiebel
so süß.
Auch, also ja. Zwiebeln
extrem, vor allem wenn man sie dann so wirklich lang irgendwie schmort oder so anbrät. Das ist ja schon perfekt, das hat schon alles, was es braucht.
Und vor allem, wenn du dann auch lange auf Salz verzichtet hast, dann kommst du irgendwie drauf, du brauchst kein Salz. Weil
alles eigentlich voll kräftig schmeckt.
Ja, genau.
Und dann, der Bonus noch dazu ist, wenn man dann wieder mal auswärts isst in einem Restaurant, dann schmeckt das wie das beste Essen, was jemals gekocht
Findest
wurde.
Findest du, okay.
Weil also bei manchmal mir ist zu extrem, also wenn ich dann
genau,
bei das mir ist ungesundes esse, schmeckt das wirklich richtig ab, also ich kann das fast nicht aufessen, aber in einem guten Restaurant, finde ich, manchmal schmeckt das dann wirklich, wirklich gut.
Also bei mir ist es genau umgekehrt, wenn ich lange Zeit so lebe, dass ich nur, also kein Zucker, kein Salz und nur die Sachen ungewürzt esse, dann finde ich das richtig grausig, wenn ich mal in ein Restaurant dann gehe. Ich brauche so eine Umgewöhnungszeit wieder. Ich brauche nur so einen Keks. Und dann finde ich aber den Keks auch gar nicht so geil. Ich finde den dann zu fettig, zu süß und irgendwie nicht genießbar.
Ja.
Aber das ist dann halt nur der erste Keks. Weil durch diesen ersten Keks gewöhnen sich meine Geschmacksnerven dann schon wieder ein bisschen mehr dran. Und dann, wenn ich den zweiten esse, dann schmeckt
der schon... Aber gleich danach oder brauchst du dann eine Pause?
Ja, halt so am nächsten Tag zum
Beispiel.
Okay,
dachte ich mir, weil wenn ich zum Beispiel, wenn ich nach einer ganz langen Dürrephase mal wieder eine Schoko esse, so eine Aushungerungsphase, dann, und dann die Schoko esse, dann kann ich sie nicht genießen an dem Tag. Aber dann den nächsten Tag dann plötzlich wieder. Aber so dieser erste Bissen gibt mir gar nichts.
Ja, genau.
So,
also ich habe auch.
Was ist denn das?
Das ist wirklich viel zu viel von allem. Und es ist so absurd, wie schnell man sich aber wieder dran gewöhnt. Mhm. Also wenn du dann anfängst und es reicht wirklich so ein Keks am Tag und das ist ja nicht viel. Aber es ist, wenn du das machst, dann bist du sofort wieder auf diesem Geschmack von Zucker, Fett und Salz. Und dann kannst du das andere halt nicht mehr so. Oder ich kann das andere dann nicht mehr
so. Ja, alle anderen Gerichte schmecken dann wieder schlechter.
Ja, das wird dann so langweilig.
Und dann will ich mehr wieder von dem Ungesunden.
Ja, und das tauscht sich auch so auf. Also ich finde auch, je mehr du isst dann am Tag davon, desto mehr willst du dann auch. Also am nächsten Tag geht es nicht wieder weg, sondern irgendwie denke ich mir, an das auch noch und das auch noch und das auch noch. Es wird halt irgendwie so potenziert.
Teufelszyklus. Ich hasse es.
Aber umgekehrt ist es halt auch so, dass wenn ich immer weniger davon esse, dann brauche ich auch irgendwie weniger davon und dann kann ich die Sachen halt auch mehr genießen wieder.
Voll, und mich dürste das dann gar nicht mehr nach so ungesunden Sachen. Oder ich habe kein Verlangen. Ich habe kein Verlangen nach.
Wobei das wiederum viel, glaube ich, mit der Darmflora zusammenhängt.
Probably.
Auf was wir jetzt so richtig
Bock haben. Ich glaube, alles ist Darmflora mittlerweile. Voll. Ich glaube, meine ganze Personalität ist Darmflora.
Echt?
Ja.
Ja, ich meine, es hat viel mit der Stimmung zu tun auch.
Also nicht alles, aber jetzt so, wie ich mich am Tag so gebe und wie mich andere, glaube ich, wahrnehmen, ist einfach meine Darm, wie ich gerade am letzten Tag gegessen habe oder so. Oder
also bei mir habe ich gemerkt, ist es auch stark hormonell. Also ich schwöre, seit ich meine Periode wieder regelmäßig bekomme, dank dieser Zusatzstoffe, die ich
nehme. Congrats.
merke ich aber wirklich eine Woche davor, wie mich hormonell meine Stimmung runterzieht einfach.
Und ach, runterzieht? Ich dachte, das wäre was Positives.
Naja, es ist positiv, wenn sich das eingependelt hat, weil dann hast du wenigstens absehbar. Also es gibt so, ja, diese Symptome, wo du einmal im Monat das kriegst. Und wenn ich das, davor war das so unregelmäßig. Also ich habe 3 Jahre lang eigentlich nie gewusst, kriege ich sie nicht. Dann war das 3 Monate nicht da, dann war das mal da, dann war das überhaupt. Also und dann hast du aber permanent ein Auf und Ab. Dann hast du an einem Tag halt Gefühlsschwankungen von A nach Z und keine Ahnung was. Ja, voll. Also es war sehr, sehr anstrengend. Und jetzt hast du es halt einmal im Monat. Aber dafür das irgendwie schon spürbar, also ich spüre es zumindest.
Das stelle ich mir voll kompliziert vor, wenn man in einer Beziehung ist und dann nicht checkt, wenn ich jetzt meine Tage nicht bekomme oder schon bekomme, ob das jetzt ein Anzeichen für irgendwas ist, weißt du?
Du meinst, wenn es unregelmäßig ist, wenn man
das nicht sagt, ja, und du so, ja, bin ich jetzt schwanger oder habe ich einfach nicht meine Tage?
Ja, ja, voll, das ist generell einfach nicht gut. Also der Körper braucht das auch. Männer haben auch einen Zyklus, der geht halt 24 Stunden. Also cool. Ihr geht so die ganzen Hormonsachen 24 Stunden durch. Wir halt in einem Monatszyklus, aber...
Ich muss mich damit mehr beschäftigen. Ich weiß gar nicht, was für Hormone eigentlich ausgestoßen werden,
ja,
bei
das
mir.
Ist schon
ich weiß halt so, okay, also Testi, da unten bei den Testis. Aber mehr, was das jetzt macht mit mir und so.
Wir sind rein hormongesteuerte Wesen, wenn wir es uns anschauen. Buga, buga. Also ich meine, Insulin ist ja auch ein Hormon.
Ja.
Ja, und Blutzuckerspiegel und so weiter reguliert ja auch unsere Zufriedenheit. Und
aber werden nicht eh viele Hormone auch so vom Darm, also die Produktion wird vom Darm aus gesteuert? Also nicht, dass der Darm das herstellt, aber der stößt das so an, so, hey Leber, mach mal was. Oder?
Also auch die Serotoninproduktion hat viel mit, mit dem Darm, also fängt im Darm eigentlich an.
Hm. Schau, ich muss, das wäre ein gutes Recherchetopic und du scheinst doch jetzt schon viel darüber zu wissen.
Ja, ja.
Also da sind wir nicht so verloren, wenn wir da mal drüber reden.
Von anderen Themen.
Ey, U-Boote, ich höre auf mit den U-Booten. Das war halt der Film, die Serie, die mich so angefixt hat. Sonst hätte ich das niemals überhaupt im Kopf gehabt.
Wir wollen immer so irgendwas erzählen.
Und dann kommen wir drauf, wir haben keine Ahnung.
Keine Ahnung, lass uns mal nachschauen.
Von was ich aber Ahnung habe, ist Schokolade.
Okay, ja,
und
stimmt.
Und jetzt gebe ich den Snack der Woche. Ich habe sie letzte Woche schon angeteased. Die Rum-Trüffel-Schokolade von Heindl ist das beste Geschmackserlebnis, was ich dieses Jahr gehabt habe.
Boah, das ganze Jahr.
In Sachen
Jahr.
Schokolade.
Okay.
Das Jahr ist noch nicht so lang. Wir haben August. Weihnachtszeit kommt noch, kann noch einiges auf mich zukommen. Wenn meine Oma wieder ihr Geldbörsel auspackt, dann wird nochmal gegönnt. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, die kostet nicht mal viel, so 3,69. Ist so im Mittelfeld.
Naja, ich finde das schon eher eine teure Schokolade.
Nein, aber wir leben in modernen Zeiten. Die Inflation begleitet uns. Ich finde, das ist mittlerweile...
Wo ist mittlerweile 4,70 oder was?
Ja, fast schon 5 Euro.
Ja,
also ich finde, jetzt haben wir langsam... Ich finde 3,69 ist Mittelfeld, das neue Mittelfeld. Oder?
Ja, ich finde 2,70 ist ein Mittelfeld.
Okay, aber Milka ist ja schon auf 2.
Ja, eben.
Und ich finde, Milka ist halt so die Standardschokolade.
Es gibt auch noch günstigere Schokolade wie Milka.
Das ist keine Schokolade mehr.
Milka ist schon eine Brand-Chocolate. Also das schon...
Wirklich?
Ja, sicher.
Ich dachte, das wäre halt
schon
die Massenware.
Hast du schon jemals im... Ja, es ist fast jede Schokolade, die du im Supermarkt kaufen
kannst, Massenware.
Ja. Da musst du zu einem Schokoladier gehen, damit du da deine Swiss Handmade Something...
Ja, aber
pass auf, hast du schon mal im Supermarkt in die unterste Lade geschaut?
Ja, ja. Die nehme ich nicht wahr.
Ja, genau. Und da ist die billige Schokolade.
Dort liegen nämlich die Schoketten.
Ja, genau.
Und die Clever Eigenmarke.
Siehst du? Also
die wahrscheinlich nicht mal schlecht ist.
Ja, du, Clever Produkte teilweise sind wirklich nicht schlecht. Und die werden teilweise auch in der gleichen Fabrik produziert.
Das ist eh dasselbe, also, nur mit billigeren Zutaten vielleicht. Oder
nein,
nicht
ich glaube, es ist einfach weniger Werbeausgaben oder andere Sachen, wo sie sparen. Also,
aber keiner kann mir sagen, dass Moserot, habe ich glaube ich schon mal erwähnt.
Ja, du hast die Marke. Aber ich finde sie nicht schlecht, muss ich dir ehrlich sagen.
Nee, ich finde sie auch nicht schlecht. Ich glaube denen nur nicht, was sie da vermarkten. Das ist keine Bio-Schokolade.
Ah doch, es gibt viele Bio-Produkte, die geschmacklich absolut also schlecht sind.
Nee, es geht mir nicht um den Geschmack.
Boah,
ich glaube denen einfach nicht, dass sie Bio sind.
Ich habe beim DM letztens eine Schokolade gekauft mit Xylit.
Ui, davon kriegst du Durchfall.
Nein, nein, also ich vertrage Xylit. Oh. Meine ganze Familie hat das ausgetauscht, Birkenzucker mit Ding wegen Karies und so gegen Zucker. Und ich vertrage das eigentlich sehr gut. Aber das war Zart-Bitter-Schokolade und ich habe noch nie...
Also 75, 85? So
über
in der
70
Richtung.
Auf jeden Fall, aber ja, in die Richtung. Und ich fand sie so scheiße. Also sie hat
die
so
schmeckt viel zu süß, oder?
Nein, das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist irgendetwas an der Konsistenz dieser Schokolade makes me wanna throw up. Also die,
ich finde, die ist hart und schmeckt alkoholisch ein bisschen.
Mir wird einfach nur schlecht davon. Oh. Und ich so, und die sind so winzige Stücke, ja, die so gerippt in so ganz kleine Stücke. Und ich finde die Stücke zu dick und ich finde den Geschmack einfach sehr übelkeitserregend. Ich weiß nicht wieso, aber der.
Ich kenne die aber. Oh. Die schmeckt ein bisschen wie die so Dance-Eigenmarke.
Die kenne ich gar nicht.
Die ist super billig.
Ah doch, sicher kenne ich die, ja.
Da gibt es so eine Lila, ne? Die ist, glaube ich, 85, die schmeckt so in dieser Richtung. Ich finde, die hat so was, ich kann es nicht anders beschreiben, irgendwie alkoholisch, aber schlecht alkoholisch. Einfach nur, dass es ein bisschen so in die Nase aufsteigt. So.
Ja, ich weiß nicht, manche Sachen sind echte Fehlgriffe, also wo man sich denkt, Package schaut toll aus, Inhaltsstoffe sind toll und dann kostest du das und es schmeckt einfach überhaupt nicht gut. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ganz, 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 ganz viele Chipsmarken, die bio sind, schmecken so scheiße und ich frage mich, warum?
Ich glaube, die können nicht genug Research betreiben. Die haben nicht genug Geld,
okay, um so wirklich so,
ja, weil halt, wenn du so Kelly's Chips, das wurden 80 Varianten einfach durchgetestet.
Die passen einfach. Das ist wirklich auffallend.
Ist das Knackgeräusch.
Ja.
Ja. Und da kann halt niemand dagegen ankommen, wenn dann irgendwie so Huber's Bio-Chips und dann so, ja, wir haben halt, ich habe es meiner Oma einmal zum Essen zum Probieren gegeben und meinem Bruder und einer.
Ich weiß nicht, aber die sind alle so dick irgendwie und richtig fettig. Also ich finde, da schmeckt man das Fett am meisten raus. Und dann sind sie auch so, die Kartoffel an sich ist irgendwie nicht so.
Nicht so, ja.
Ja, also manche Sachen sind leider nicht so überzeugend. Ja, aber
ich glaube, da gibt es eben, das ist wirklich, glaube ich, so dieses Market Research Ding. Oder einfach dieses, wie R&D, glaube ich, heißt das, Research and Development.
Ja, da gibt es ja auch so Studien, wo man halt einfach Chips durchprobiert und dann auf Fragebögen ausfüllen muss, was jetzt genau daran lecker war. Und
dann
so.
Bis aufs letzte Milligramm Salz wird diese Formel perfektioniert. Ich glaube, das wirklich. Bei Chips bei Nachos fällt mir das auch auf. Hast du mal, so wenn du so Doritos gegen, wobei die Bio-Nachos finde ich fast manchmal besser.
Ja,
oder?
Witzigerweise finde ich die auch das geiler. Also bei Nachos gibt es diese Bio-Billa.
Mhm. Und vom Spar.
Die finde ich geil und die vom Spar auch. Also da finde ich die, aber weil die nämlich so vollmundig schmecken. Also die haben, finde ich, Maisgeschmack. Die schmecken so nach was Echtem. Und die Doritos schmecken halt geil, aber wegen dem künstlichen Pulver, was sie draufstreuen. Also
da muss ich jetzt, ich mache noch eine Schublade auf. Gehen wir ins mexikanische Essen mal bitte.
Boah, da kenne ich
Warum
mich null aus.
Gibt es? Ich mich überhaupt nicht. Aber was mich so aufregt ist, dass es hier keine Wraps gibt. Also diese Wrap-Papiere. Nee, wie heißt denn das?
Wrap-Papiere.
Weißt du, was ich, die Burrito.
Die Tortillas oder was?
Ja, Tortillas. Ja, Tortillas.
Wraps, ein Wrap, ja. Wir wissen, was ein Wrap ist.
Die aus Mais sind, wie sie natürlich in der mexikanischen Kultur quasi benutzt werden. Bei uns sind immer diese Maisgemische, was rede ich, Weizengemische, Weizmais, Weizenmais.
Ja, aber es gibt ja Tacos.
Ja.
Und das sind feste, also die sind nicht beweglich, sondern die sind fest und die sind aus Mais, so wie diese Maischips.
Aber das ist eigentlich auch so, wenn man dieses Wrap, die Tortillas
Originale
macht.
Mexiko, hast du recherchiert?
Die sind nur aus Mais, ja.
Crazy.
Aber die haben noch irgendwas, also deren Mais ist nochmal irgendwie mit was vermischt.
Ja, so wie bei uns halt wahrscheinlich mit Weizen. Ja,
aber nicht mit Weizen. Es ist nicht Weizen. Nee, irgend so ein komisches Pulver, das es irgendwie elastischer macht. Ja, irgendwie. Nee, das wäre doof.
Mit
das
Mais.
Ist ja schon Mais, keine Ahnung.
Nein, mit Maisstärke.
Aber ich glaube, alles ist auf Maisbasis. Und dann noch irgendwie so ein.
Ja, kann gut sein.
Ja.
Es gibt ja auch so Gemüse-Wraps, also mit roter Beete und mit keine Ahnung was.
Ja.
Finde ich auch geil.
Mich regt halt der Weizen auf. Warum ist der bei uns überall omnipräsent?
Ja, weil du eine Glutenunverträglichkeit hast, oder? Ja.
Scheiße. Das macht halt alles.
Aber es gibt ja glutenfreie auch, so ist es ja nicht.
Ja, aber mich stört überhaupt das.
Würdest du das vertragen? Vertragst du glutenfreie Produkte?
Ja, ja.
Isst du sie
aber
auch?
Die schmecken nie.
Warum?
Also hast du schon mal diese Aufbackbrötchen gegessen?
Na, die nicht.
Oder generell so diese Fertigbrötchen?
Vom Brot habe ich wenig glutenfreies Brot gegessen, aber was ich gegessen habe in der Abteilung ist diese Kekse, die auch schon wie ein Schachbrettmuster. Es gibt schon Schokoladenkekse, die sind glutenfrei und die sind aus Reismehl, glaube ich. Und die haben
ein
so, die haben so dunkel und hell Vierecke wie ein Schachbrett halt. Und es sind so viereckige Kekse. Die sind mega geil. Ich liebe diese Kekse.
Okay. Na, ich mache jetzt mittlerweile einen Bogen um dieses Regal, um dieses glutenfreie
Weil
Regal.
Weil es dich enttäuscht hat.
Ja.
Geschmacklich.
Und dann, und ich finde auch die Verpackungen echt hässlich.
Ich habe Buchweizenbrot gegessen und das fand ich nicht schlecht.
Jenny, das ist nochmal. stimmt, Buchweizen ist eh was Eigenes für sich. Ich finde Buchweizen
naja,
ist echt geil.
Naja, das ist
geil.
Aber ganz oft in diesen glutenfreien Abteilungen. Also auch frisch. Also du kriegst beim Spar zum Beispiel, da wo das Brot ist, auch so ein Ständer, wo glutenfreies Brot ist.
Ich krieg da oft einen Ständer.
Bei Brot, was überhaupt nicht ist.
Ey, Backbox, Backbox, Vanilletasche. Da geht's ab bei mir. Aber wenn du mal die abgepackten Brötchen dir anschaust auf die Zutatenliste, das ist eine Chemiebombe da hinten.
Ja, das stimmt.
Das ist also Wahnsinn. Generell,
also ganz, ganz viele. Also ich habe letztens auch Umeboshi gekauft, also diese Pickled
was
Plump.
Was ist das? Pickled was?
Gepickelte Pflaumen, japanische. Mm. Pickled Plump. Mhm. Und
Plum.
Plum.
Ohne, ist es nicht nur Plum?
Echt? Ja, kann sein. Auf jeden Fall sind die normalerweise mit Salz fermentiert und ganz sauer. Und die ich gekauft habe, dachte ich natürlich, dass sie auch so hergestellt sind. Aber nein, sie haben ganz viele E-Nummern hinten drauf gekappt, Süßungsmittel und Zusätze und keine Ahnung was. Also selbst da muss man doppelt checken. Und,
hast du das aus so einem Asia-Supermarkt gehabt?
Ja, genau, voll.
Da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht, also da hätte ich mir erhofft, dass die das authentisch haben.
Ja, es ist authentisch. Es gibt in Japan genau das auch. Also es gibt auch in Japan hat ja ganz, ganz viele zwiespältige Sachen. Also einerseits haben sie diese super healthy traditional foods, die gut fermentiert sind, ohne Zuckerzusatz und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben sie auch das genaue Gegenteil mit ganz, ganz artificial zugesetzten Sachen und Zusatzstoffen und Zuckern und keine Ahnung was. Also deshalb gibt es ja auch so Brötchen, die super flauschig sind und so.
Aber nicht mal da, finde ich, ist so viel Bullshit drinnen. Also findest wie ich mir im Supermarkt das so mit dem Google Translate übersetzt haben lassen. Also es ist schon viel Zeug drin, aber jetzt nicht so viel E-Nummern und auch der Zuckergehalt generell ist nie so hoch wie bei uns.
Ja, also weil so im Schnitt. Aber also.
Und auch das Fett, der Fettgehalt ist auch voll gering.
Aber das sagt ja nichts darüber aus, ob du viele Zusatzstoffe hast.
Nee, überhaupt also, nicht. Nee, aber auch die Zutatenliste an sich war nicht so überschaubar.
Schon viele, also überschaubar. Wie nennt man das? Zuckerersatzstoffe so. Deshalb ist der Zuckergehalt so niedrig, unter Anführungszeichen.
Hast du mal in einem, wow. Also ich habe mir, das ist auch wieder eine Real-Geschichte. Das waren, glaube ich, so Süßigkeiten aus Amerika. Und die Rückseite von der Zutatenliste schaut aus wie so Terms of Service, irgend so ein langer Text. Und du weißt, du checkst am ersten Blick nicht mal, dass das die Zutatenliste ist.
Das ist einfach so überwältigend.
Und das ist wirklich so ein never-ending Text. Das ist Wahnsinn.
Ja, generell Zutatenlisten sind einfach verrückt. Also es gibt ja auch so viele Sachen, die, wo man denken würde, das wäre vegan, aber es ist gar nicht vegan. Wie Kamin, der Farbstoff aus irgendwelchen Läusen.
Was? Okay, ja, Läuse. Ja, komm.
Die zermalmt ja eher trotzdem.
Ich weiß eh,
oder Shellac oder keine Ahnung was. Also es gibt so viele Sachen, wo man gar nicht weiß, was das eigentlich ist, weil das so in einer Form draufsteht, dass man das erstmal erforschen muss.
Aber eine Laus würde ich so, also das Innenleben eines Lauses würde ich ungefähr gleichsetzen mit dem von einer Blume. So was da so innen drinnen passiert. Also ist mir egal, ob ich jetzt den Laus kille oder die Blume kille.
Ich nehme nicht so viel heraus, dass ich das sagen, also ich weiß es einfach nicht, wie ein Laus sich fühlt, aber ich glaube, wenn du eine Blume zertrittst, dann wirst du in etwa gleich viel Schaden anrichten, weil da ja auch so kleine Tierchen drin sind.
Ja, das auch. Nee, aber ich meine jetzt auch so, ich glaube, die Pflanze an sich, die hat auch irgendwie Gefühle, oder?
Ja, sicher. Ja. Also es gibt ja sogar Studien, dass wenn du, also nicht offizielle Studien, das sind jetzt so eher Esoteriker-Studien, wenn du eine Pflanze gut behandelst, indem du ihr viel Aufmerksamkeit schickst, dann gedeiht sie besser.
Ja. Aber hast du dir mal, es gibt so eine Dokumentation über die Kommunikation, das ist ja ein Wahnsinnstermin.
Eine Dokumentation
über die Kommunikation zwischen Bäumen. Ich glaube, die heißt Fungi oder so, Magic Fungi oder irgendwie so.
Stimmt, das
gibt's, sieht man, ja, wie die unter der Erde in den Wurzeln so ganz kleine so Fäden ziehen oder so unter der Erde und damit miteinander kommunizieren.
Ja, das ist verrückt, weil die können sich, glaube ich, unter Anführungszeichen warnen auch dadurch. Ja,
so Achtung, ich werde gefällt oder sowas und mach dich schon mal bereit oder keine Ahnung, was die sich da bereden.
Das ist urspannend, da sollten wir tiefer hinein tauchen das nächste Mal über die Kommunikation zwischen Bäumen, weil es ist ja auch so, dass bei uns im Land gibt es ganz viele Apfelplantagen und damit diese Apfelbäume besseren Ertrag erzielen, werden die angebunden an Seilen, die sie spannen und werden immer ein bisschen nach oben gehoben, sodass die Wurzeln so ein bisschen Panik kriegen, weil sie Angst haben, dass sie gleich ausgerissen werden.
Und nochmal alles geben.
Und nochmal alles geben, um die schönsten, toll, saftigsten, größten Äpfel zu produzieren.
Ich glaube, wow, okay.
Das ist,
hey,
so verrückt,
nehmen wir uns,
oder,
das als Recherchetopic fürs nächste Mal.
Absolut.
Weil ich kenne da auch sowas mit Tulpenzucht und sowas. Da wird auch ganz viel rumgeschustert. So an den,
rumgefoltert, meinst du?
Ja, wirklich. Also das ist krass. Aber das nehmen wir fürs nächste Mal,
ja,
mit.
Spannendes
und
Thema
sagen mal für heute, glaube ich, gute Nacht oder guten Tag, guten Morgen, keine,
ja,
Ahnung. Bis zum,
egal,
nächsten Mal.
Egal zu welcher Uhrzeit, gute Nacht. Es reicht.